Sarah, guckst du eigentlich auf Marken, also bei Klamotten oder vielleicht auch, wenn du dir eine neue Pfanne holst?
Ja, mal so. Also ich habe Klamottenmarken, die ich generell ganz gut finde, aber ich kaufe nicht exklusiv danach meine Sachen. Und du?
Ja, bei Klamotten schaue ich überhaupt nicht drauf, aber bei Geräten, also beim Staubsauger oder so, da schon ein bisschen.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Fun Facts auf den Punkt.
Mit Claudia Neumeier
und Sarah Brückner, und wir haben euch wieder vier Nachrichten aus der Wissenschaft mitgebracht.
Marken, die hören sich ja erstmal nach was total Modernem an, also Statussymbole im Kapitalismus und so. Aber eine Art Markenbewusstsein, das gab es wohl auch schon in der Bronzezeit.
Und zwar bei Töpferwaren aus einer Oase in der arabischen Wüste. Die haben sich Forschende im Fachmagazin Plus One genauer angeschaut. Und sie kommen zu dem Schluss, diese Töpfersachen waren so unverwechselbar ansprechend und begehrt, dass man da schon von einer Marke sprechen kann.
Die ältesten bekannten Keramiken, die stammen von vor 3600 Jahren. Die Keramikproduktion in der Oase, die hat sich dann weiterentwickelt, und 400 Jahre später gab es ein großes Sortiment an Keramik, zweifarbig bemalt, unter anderem mit Tiermotiven. Ja, und das war dann eine Marke, mit der über hunderte Kilometer und Jahre hinweg gehandelt wurde.
Und das Archäologie-Team hat auch eine Reihe von Kriterien ausgearbeitet, mit denen man antike Marken ausmachen kann. Zum Beispiel, dass sie irgendwo zentral produziert wurden, dass man sie visuell erkennen kann und dass sie eine kommerzielle Reichweite und einen kulturellen Ruf haben. Jetzt eine bisschen private Frage. Wie lange hast du heute Nacht geschlafen, Claudia?
Also ich hatte heute die Frühschicht bei den Wissensnachrichten und um 5 Uhr war Dienstbeginn. Deswegen heute nicht so lange, vielleicht 5-6 Stunden.
Das ist zu wenig. Zumindest laut internationalen Schlafempfehlungen für Erwachsene. Da ist alles unter 7 Stunden zu kurz. Und tatsächlich geht es vielen Menschen in Deutschland so wie dir. Das zeigt eine Untersuchung vom Robert-Koch-Institut.
Mehr als 8000 Erwachsene in Deutschland sind dafür befragt worden. Und von denen sagen knapp 40%, dass sie unter der Woche oft weniger als 7 Stunden schlafen.
Am Wochenende schlafen viele dann wieder länger, holen das also ein Stück weit nach. Aber auch dann bekommt fast ein Viertel der Befragten zu wenig Schlaf. Und Männer schlafen im Schnitt übrigens kürzer als Frauen.
Ja, und das kann auf Dauer ungesund sein. Wenn man zu wenig schläft, dann steht das laut Studie im Zusammenhang mit Bluthochdruck. Es ist ein Risikofaktor für Adipositas, für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und auch auf die psychische Gesundheit kann sich Schlafentzug negativ auswirken.
Allerdings haben laut der Studie nicht alle Menschen mit kurzen Schlafzeiten ein erhöhtes Gesundheitsrisiko.
Und wir bleiben auch direkt beim Schlafen und der Frage, was passiert, wenn wir müde werden? Also warum können wir dem Bett und einer Mütze voll Schlaf irgendwann einfach nicht mehr widerstehen?
Das hat ein Team unter Leitung der Uni Basel an Mäusen untersucht. Die Gruppe hat die Gehirnaktivitätsmuster der Mäuse beobachtet in verschiedenen Schlaf- und Wachzuständen. Und dabei hat sie entdeckt, dass zwei Nervenzellgruppen eine Rolle spielen.
Also je länger die Mäuse wach waren und je müder sie geworden sind, desto aktiver wurden diese speziellen Nervenzellen. Und nach dem Einschlafen, da hat die Aktivität dieser Nervenzellen dann wieder abgenommen.
In einem zweiten Experiment haben die Forschenden diese Zellgruppen dann manipuliert. Wenn die Zellen von außen aktiviert wurden, haben die Mäuse länger und tiefer geschlafen. Wurden die Zellen gehemmt, haben sie weniger geschlafen und waren auch noch länger aktiv.
Aber überraschend für die Forschenden war, dass die Mäuse in dem Fall keine Verhaltensauffälligkeiten gezeigt haben, die für Schlafentzug eigentlich typisch sind. Die Gruppe schließt daraus, diese Nervenzellen scheinen nicht nur zu beeinflussen, wie lange der Schlaf ist, sondern auch, wie stark der Drang nach Schlaf wird.
Und zum Schluss schauen wir noch nach Norden, nach Grönland. Da geht das Meereis an vielen Stellen zurück, unter anderem an der Ostküste. Und dadurch kommen Wale in Gebiete, wo sie bisher nicht rein konnten. Und sie fressen sich da wohl ganz schön voll.
Genau, zu dem Ergebnis kommen Forschende in ihrer Studie im Fachblatt Frontiers in Marine Science. Sie haben die Region jahrelang beobachtet. 2007, da wurden zum ersten Mal überhaupt Buckelwale dort gesichtet. In den Jahren darauf immer mehr. Und Satellitendaten haben dann gezeigt, im Sommer 2024, da waren schätzungsweise 4000 Buckelwale vor Grönlands Ostküste unterwegs.
Außerdem auch 6000 Finnwale und 6000 Zwergwale. Und die Forschenden schätzen, dass diese Wale pro Sommer zusammen mindestens 800.000 Tonnen Fisch und Krill fressen.
Was man mit der Studie allerdings nicht beurteilen kann, ist, ob es insgesamt mehr Buckel-, Finn- und Zwergwale gibt oder ob sie jetzt einfach in anderen Gebieten nicht mehr unterwegs sind.
Aber so oder so, für andere Walarten, die in der Gegend vorher schon waren, Narwale und Beluga-Wale Tiere zum Beispiel, ist es ein Problem, denn sie müssen sich ihren Lebensraum jetzt teilen oder werden von den anderen Walen sogar verdrängt.
Ja, kein Platz für eine riesige Wal-WG.
Nee, wohl nicht, obwohl ich mir das eigentlich toll vorstelle, so mit tausenden Walen zusammenzuleben.
Ja, das war's auf jeden Fall von uns für heute. Ihr kriegt hier morgen wieder 4 neue Wissensnews.
Wir sagen ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.